Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
Beim Skifahren, mein Vater wedelte die Hänge runter und meine Mutter hasste Skifahren, aber sie ist halt mitgefahren. Und ganz oft ist meine Mutter einfach im Tiefschnee gelandet. Der Hals oder der Kopf guckt nur noch raus. Was macht sie als erstes? Sie holt nicht Hilfe, sie holt eine Kippe raus. Bei meiner Mutter, Raucherin, bis heute Kettenraucherin. Und damals, also, und dann stelle ich mir das vor, die Mutter in dem Tiefschnee, man sieht nur noch den Kopf, aber die Zigarette. Und sie dampft und sie gibt Rauchsignale. Und mein Vater war zwischendurch ein militanter Nichtraucher, aber der war mit einer Frau zusammen, die Kettenraucherin war. Also musste das Liebe sein.
Radio 1, die Hörbarust, ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben oder dass Sie dieses Gespräch hier als Podcast streamen. Woche für Woche sitzt mir ein interessanter Gast gegenüber, eine tolle Persönlichkeit, die sich die Mühe gemacht hat, 8 Songs aus ihrem Leben rauszusuchen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Über 90% aller Schauspielerinnen und Schauspieler können von dieser Arbeit allein nicht leben, heißt es. Manche Quellen sprechen sogar von noch höheren Zahlen. Die, die gut gebucht sind, verdienen oft exzellent. Der Rest arbeitet nicht selten in Zweit- oder Drittjobs. Feste Rollen in Serien versprechen eine gewisse Planungssicherheit. Aber noch bis vor wenigen Jahren galten sie innerhalb der Szene als minderwertig. Das bekam anfangs auch unser heutiger Gast zu spüren. Kati Karrenbauer, die Ende der 90er 16 Staffeln lang Christine Walter spielte, in der auch heute in den Wiederholungen noch sehr erfolgreichen Frauenknast-Serie Hinter Gittern. Diese Rolle ist wie ein Tattoo, auch wenn sie immer schon breiter aufgestellt war. Theater, Musik, Gedichte und jeweils ziemlich erfolgreich. Kati Karrenbauer, die an Silvester 1962 geboren wurde, veröffentlichte mit »Ich wollte einen Hund, jetzt habe ich einen Vater« ein autobiografisches Buch, in dem sie von der Beziehung zu ihrem am Ende demenzkranken Vater erzählt, den sie fast 7 Jahre lang pflegte. Und das, obwohl es 50 Jahre zuvor fast keinen Kontakt gegeben hatte. Aber auch das ist nur eine Facette im Leben von Kati Karrenbauer. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen nochmal hier jetzt mit offenem Mikro,
ja, liebe Kati.
Sie hören das vielleicht im Hintergrund. Für mich ist das ein unglaublich angenehmes Geräusch.
Ja.
Hier, wir sitzen in diesem Studio, gegen dessen Fenster der Regen gerade plattert.
Krasselt.
Und es ist ein unglaublich schönes Geräusch, wie ich finde,
ja,
wie auch Feuer knistern.
Ja, ist auch sehr beruhigend, aber der Ort hier ist natürlich auch sehr schön und
das
sehr,
freut mich,
sehr
ja.
einladend dafür, dass man sich hierher zurückzieht und
so ein
sagt,
bisschen gemütlich.
Wir lauschen im Regen,
ja, komm,
oder
dann.
Dem Knistern,
ja,
im Feuer.
Fällt dir noch ein Geräusch ein, das auf dich beruhigend wirkt?
Meeresrauschen.
Das du magst? Sag, Meeresrauschen, ja klar.
Also mir fallen viele Geräusche ein.
Welches noch?
Vögel, also Vögel zwitschern. Ich habe da, wo ich wohne ja in einer Dachgeschosswohnung, erwache ich morgens quasi mit dem Vogelgezwitscher. Das liebe ich sehr. Und ja, Vogelgeräusche, Wind mag ich auch.
Ja, Wind mag ich Wind. Auch. Hast du Angst vor Gewitter?
Nein, überhaupt nicht.
Hast
also,
du
wenn
Angst
ich draußen
vor...
bin, finde ich Gewitter nicht toll und versuche nicht auf offenem Feld zu sein. Und dann fallen mir natürlich sofort, sollte ich das mal sein und ein Gewitter mich überraschen, dann würde ich auch versuchen, in die Hocke zu gehen, um mich klein zu machen. Aber ich weiß, wir sind als Jugendliche sind wir ins Wasser gegangen, in die Ostsee, wenn Gewitter war,
oh,
wir das irgendwie
ja.
toll fanden, aber wir wussten natürlich, obwohl es gefährlich sein hätte können, sind wir immer davon ausgegangen, wir werden sterben natürlich nie.
Hast du mal jemanden kennengelernt, der vom Blitz getroffen wurde? Davon stirbt man ja nicht automatisch.
Nee, aber ich habe natürlich viele Geschichten darüber gelesen. Und ich weiß, eine Freundin von mir, die kannte diese Frauen, die vor einigen Jahren auf einem Hügel waren beim Golfspielen und die sich in so einen Unterstand gerettet hatten und da vom Blitz getroffen wurden. Und die kannte diese Frauen.
Oh nein. Okay. Erinnerst du dich daran als Kind, ob du wovor du als Kind Angst hattest?
Ja.
Wovor?
Das Schlimmste war eigentlich der böse Wolf. Meine ältere Schwester hatte so einen Trick parat, die ist 5 Jahre älter als ich. Und wir haben uns ein Kinderzimmer geteilt in früher Jugend. Und wenn sie nicht wollte, dass ich das Kinderzimmer verlasse, dann hat sie mir immer gesagt, dass der böse Wolf unter meinem Bett ist. Ich habe das geglaubt. Bis heute, muss ich echt sagen, lasse ich die Beine nicht aus einem Bett hängen, unter dem sich tatsächlich einfach nur Luft befindet. Und bei mir zu Hause gibt es überhaupt keinen, also natürlich ein Stuhl hat nichts drunter, aber es würde kein Bett mehr bei mir geben, wo Luft drunter ist und wo sich jemand verstecken könnte. Das ist völlig absurd. Aber
das ist eine wunderschöne Geschichte. Ich finde, es ist eine wunderschöne Geschichte, weil sie zeigt, dass egal wie alt man ist, egal wie aufgeklärt man ist, egal wie sehr man weiß, dass es Quatsch ist, dass bestimmte Dinge so in einem verhaftet sind oder in einem kleben oder Gestalt angenommen haben, dass wir sie nicht ab. Also es ist auch vor allen Dingen, ich finde, das ist ein ganz tolles Beispiel dafür, weil ja viele Leute auch oft sagen, Therapie, was soll ich denn mit Therapie, was soll denn Therapie bewirken? Mhm. Wenn selbst solche plakativen Dinge, die man sogar beobachten kann, weil sie haptisch sind, wenn sogar die in einem an einem so haften, dann kann man sich ja vorstellen, wie das ist mit Ängsten, mit Traumata jedweder Art, ne? Absolut. Und dass die einen bis ins hohe Alter begleiten, wenn man nicht dagegen angeht oder nicht versucht, sich damit zu konfrontieren, sich irgendwie helfen lässt.
Ich erinnere mich noch an einen Film, den ich gesehen habe, da war ich sehr klein, da muss ich so 4 oder 5 gewesen sein. Da bin ich nämlich aus dem Kinderzimmer rausgeschlichen und habe mich vor das Sofa, ich glaube, das haben viele Kinder gemacht, vor das Sofa gesetzt und dann heimlich geguckt. Mhm. Und das war wie ein Lied für eine Leiche. Und in diesem, ziemlich am Anfang wird der Braut, man sieht eine Hochzeit und ziemlich am Anfang wird der Braut die Hand und der Kopf abgeschlagen.
Ach Mist.
So, und es war, lass mich überlegen, es ist die rechte Hand. Und ich habe viele Jahre das Traumata gehabt. Ich bin dann natürlich erwischt worden, die haben mich ins Bett gesteckt. Dann war ich viele Jahre später mit meinem damaligen Freund auf einer Wache, weil der für den Notfalldienst arbeitete, damals in der Nähe von Göttingen. Und da lief dann dieser Film und dann habe ich gedacht, ich kann mir den nicht angucken. Und dann dachte ich, mein Gott, du bist jetzt 22, 23, jetzt guck dir den Film an. Und dann kam wieder diese Szene und dann fiel mir ein, dass ich, wenn ich mal Angst hatte in der Jugend, dann habe ich meine Bettdecke bis zum Hals gezogen, also quasi, dass man mir den Kopf nicht abschlagen konnte. Und habe die rechte Hand oder den rechten Arm unter der Bettdecke. Und dann habe ich das Safe-Gefühl gehabt. Also jetzt bin ich total sicher. Und das könnte mir, glaube ich, heute noch passieren.
Das ist noch, ja, schön. Eine letzte Frage habe ich noch zu der von dir beschriebenen Situation mit deiner Schwester. Du sagst, ihr habt euch einen Raum geteilt.
Ganz am Anfang.
Aber sie wollte nicht, dass du dieses Zimmer verlässt, weil normalerweise wollen doch Kinder dann allein sein. Eigentlich wollen doch Schwestern, dass die kleinere Schwester das Zimmer verlässt, damit man allein ist, damit man in Ruhe spielen kann.
Nee, die ist ja rausgegangen zum Spielen. Das war auch später so, als wir umgezogen sind, als wir in Kiel wohnten. Da wohnte sie quasi zwar in dem Haus, aber oben. Und sie wollte nicht, dass ich ihr hinterherlaufe. Und ich konnte aber nicht, mochte nicht allein sein. Mhm. Ich habe mich drinnen immer unsicherer gefühlt als draußen. Mhm. Das heißt, wenn sie sich mit einer Freundin getroffen hat, da war sie vielleicht 15, 16. Ich war dann, sagen wir mal 15 und ich war dann 10. Dann sollte ich natürlich nicht rausgehen. Nee. Und dann bin ich aber hinterhergelaufen in der dunklen Nacht.
Und das nervt dann natürlich die ältere Schwester, aber es ist rührend, aber trotzdem ist es.
Ich habe irgendwie versucht, mich daran zu hindern.
Okay, gut. Dann geht es jetzt los mit Musik. Simon & Garfunkel hast du mitgebracht. Scarborough Fair, eines der schönsten Lieder, wenn man das überhaupt sagen kann. Es sind so unglaublich viele schöne Lieder geschrieben worden, aber dieses Lied ist wie ein guter Freund, finde ich. Man hat sofort in der ersten Sekunde schon ein gutes Gefühl.
Are you going to Scarborough Fair?
Schön. Was verbindest du mit diesem Lied?
Natürlich den Film Reifeprüfung, ganz klar. Aber ich verbinde mit dem Lied eine Zeit, die für mich am Strand stattfand in Kiel, wo wir Lagerfeuer gemacht haben, wo wir auf der Gitarre Musik gespielt haben. Eigentlich so eine Leichtigkeitszeit, das verbinde ich mit Scarborough Fair. Und große Liebe natürlich. Es war meine erste Liebe, meine Nächte unterm Sternenhimmel, wenn ich dann auch mal da zu Hause abgehauen bin und dann im Sand lag und Sternschnuppen versucht habe zu sehen und die ersten Küsse, der erste Sex, also alles das war so in dieser Zeit. Und ich habe dieses Lied immer mit mir rumgetragen und ich habe dann in den Anfang der 90er habe ich ein Programm gemacht, das hieß Vorhang auf, und da habe ich alle Lieder mitgebracht, die ich immer, also die mich begleitet haben und die ich gerne gehört habe, und Scarborough Fair gehörte natürlich dazu.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme.
Radio 1, die Hörbar Rust, die Schauspielerin und Autorin Kathi Karrenbauer, ich habe was vergessen. Autorin, Schauspielerin, Synchronsprecherin, Sängerin, ja, Musikerin, genau, Kathi Karrenbauer ist heute hier zu Gast. Und ich weiß, ich ahne, ich bin nicht die Erste und nicht die 20., die dich drauf anspricht, aber an Silvester Geburtstag zu haben, das ist ja schon eine besondere Sache.
Hölle, Hölle.
Ja, ich habe versucht, mir vorzustellen, wie das ist. Also natürlich als Kind ist es einerseits blöd, weil viele im Urlaub sind, so ne, überfahren über Weihnachten oder so weg, sind nicht da. Oder sind auf Silvesterpartys dann in einem gewissen Alter. Vielleicht ist man aber auch selbst die beste Silvesterparty und alle wissen, Mensch, Kathi hat doch Geburtstag, dann gehen wir Silvester wieder zu der. Nein, wie war das für dich?
Nee, Silvester war eigentlich immer eine schwierige Zeit. Also an die ersten Silvester in meinem Leben kann ich mich gar nicht erinnern. Das ist irgendwie so ein bisschen wie weggeblasen. Und dann, als meine Eltern sich getrennt haben, ich habe ja meinen Vater als 7-Jähriger auf frischer Tat ertappt, habe ihn verraten. Und meine Mutter hat dann kurze Zeit später die Sachen gepackt und ist mit uns Kindern nach Kiel gezogen, und da haben wir
von Duisburg aus, muss man sagen, du bist in Duisburg zur Welt gekommen.
In Duisburg geboren. Und das war für mich natürlich schwierig, weil erstens musste ich dann die Schule verlassen, ich musste meine Freunde verlassen und auch den Vater, den ich sehr liebte, obwohl er eigentlich kaum da war. Und dann war es aber so, dass von meinem 8. Lebensjahr an mein Vater mit uns immer an Weihnachten, über Weihnachten und Neujahr zum Skifahren fuhr. Das waren die einzigen 10 Tage im Jahr, wo ich eigentlich meinen Vater sah.
Mit dir und deiner Schwester?
Mit mir und meiner älteren Schwester, genau. Deswegen, meine Mutter brachte uns kurz vor Weihnachten nach Duisburg. Da haben wir dann die Geschenke bekommen von Opa und Oma. Meistens waren das schon, weil es wenig Geld gab in der Familie, waren es dann schon Sachen für den Winterurlaub. Und auch schon zum Geburtstag, dann gab es neue Handschuhe, neuen Skianzug, weil man da rauswuchs und neue Strümpfe, neues dies, neues das. Und dann fuhr man in diesen Winterurlaub. Und für mich war das immer ein Grauen, weil an meinem Geburtstag, da gab es das Winterspringen, das Skispringen. Vorher wurde Fondue gemacht, das war immer so.
Mochtest du das nicht?
Ich mochte Fondue, aber warum sollte ich als 8-Jährige oder 9-Jährige große Freude daran haben, mit Erwachsenen zu sitzen, die eigentlich Party machen wollten? Ja, die jetzt mit mir, man saß also in einem feinen Restaurant, dann hat man Fondue gemacht bis um 10, dann ging's nach draußen, dann haben wir, wurde die Jahreszahl um 12 Uhr auf dem Berg mit den Fackelläufern quasi reingeschrieben und dann musste ich ins Bett. Also das war mein Geburtstag, der war einfach nur mit Erwachsenen. Ich bekam auch keine Geschenke mehr, weil ich ja schon alles zu Weihnachten und für den Urlaub bekommen hatte. Und so war das bis zu meinem 13. Geburtstag, bis ich keine Lust mehr hatte. Nee, das muss dann der 14. Geburtstag gewesen sein. Von 13 auf 14 hatte ich meinen ersten Freund. Und wir wollten eigentlich Silvester zusammen feiern. Der war 2 Jahre älter als ich. Und meine Mutter hatte dann gesagt, okay, gut, der kann dann auch bei uns schlafen. So, und der hatte meinen Geburtstag vergessen.
Oh,
der hatte fürchterlich viel getrunken und war nur mit seinen Knallern, 2 Tüten Knallern, werde ich nie vergessen. Ich mochte Knallen nicht besonders gerne. Ich mochte diese Aufmerksamkeit auf alles ballert. Man hatte mich auch immer mal wieder abgeschossen.
Wie, was heißt
getroffen,
das?
Ja, so mit Böllern beworfen.
Wer?
Um mir Angst, Jugendliche. Also damals waren ja auch alle auf der Straße und ich war ja in so einer Rocker-Clique zu dem Zeitpunkt und da war das ein bisschen gang und gäbe, auch die Mädels zu ärgern und. Also ich habe auch mal, ich erinnere mich, dass ich mal irgendwann tatsächlich so eine komische Hose an, so eine Vettelhose hießen die damals, die dann unten an dem Schlag, das war so eine Schlaghose, eigentlich die Malerhosen von früher, ja, oben eng, unten weit. Mhm. Und ich hatte eine mit so einem roten Keil drin und der hatte dann Feuer gefangen und dann brannte ich da unten mit einmal und die Hose war im Eimer. Also all solche Sachen und ich mochte das eigentlich nicht. Und dann 15. Geburtstag war eben ähnlich und dann hatte ich schon die Nase voll. Und an meinem 18. Geburtstag war ich ja kurz vorher zu Hause an Weihnachten rausgeflogen. Den feierte ich dann mit einem Ex-Freund, wobei der wiederum genau an meinem 18. Geburtstag wirklich gerade Sex hatte. Da habe ich ja zu dem Zeitpunkt in meiner alten Männer-WG gewohnt und als einzige Frau. Und da hatte er gerade Sex mit seiner neuen Freundin und hat mir dann nackt gratuliert und sie dann auch. Und das sind so, das ich weiß noch, ich saß mit meiner Gitarre und wehklagte das Leben.
Jesus und, Maria.
Und insofern.
Also stelle ich mir, das ist sofort so eine Filmszene, ja. In so einem, also.
Aber du denkst doch, komm, was
denkt die sich? Ist das absurd, dein Ex-Freund?
Was denkt die sich? Also, das hat sie sich doch ausgedacht oder so.
Oh, ja. Okay. Ja. Also, irgendwann, das kann ich schon mal vorwegnehmen, es gibt sowas wie ein, ich will nicht sagen wie ein Happy End, aber du hast dann irgendwann aus der Not eine Tugend gemacht. Auch wenn wir jetzt ein bisschen vorgreifen, wir springen gleich wieder zurück, als du dann in der Gastronomie gearbeitet hast oder auch als du Theater gespielt hast, ne? Du hast lange in der Rocky Horror Picture Show gespielt, ja. Und da ist es ja dann so, Silvester will niemand arbeiten, auch in der Gastronomie nicht, und das ist, du kriegst ein bisschen mehr Kohle.
Genau, verdienst gut, richtig gutes Trinkgeld.
Das ist ja dann das, wie man es dann auch wieder auffangen kann. Ne?
So habe ich es auch gemacht und ich habe dann, meinen 40. Geburtstag, ich weiß noch, mit 28 habe ich meine erste Torte bekommen.
Was war das für eine Torte?
Das war eine selbstgemachte Torte von meiner Freundin Christiane, mit der ich damals in einer WG wohnte.
Stand da was drauf?
Da stand Happy Birthday drauf und da waren 28 Kerzen drauf. Und ich war so gerührt, weil das ja meine erste Torte war und ich zum ersten Mal Kerzen ausblasen durfte. Und ich habe aber gearbeitet an dem Tag und dann brachte sie das, der Laden hieß Limit auf dem Lindenthalgürtel in Köln. Und dann brachte sie das dahin und ich bin in Tränen ausgebrochen, weil das meine erste war. Aber dann sofort wieder zum Tagesablauf übergegangen. Und während die anderen sich dann zugeprostet haben an Silvester, habe ich die Gläser sauber gemacht und gespült, um für den Sektempfang dann wieder alles parat zu haben.
Bist du jemand, der dahingehend abergläubisch ist, dass wenn du die Kerzen auspustest und dir was wünschst, dass du auch wirklich daran glaubst, dass du das ernst nimmst?
Also ich nehme es insofern ernst, dass ich an Energien glaube und glaube, dass man mit Wünschen und wenn man sich Dinge wirklich wünscht, dass man damit auch etwas bewegen kann, nämlich sich selbst.
Und eine Wimper? Eine weggepustete Wimper?
Habe ich immer gemacht.
Wimper, immer was
wünschen
auch?
Ja, immer was gewünscht. Und ich habe sogar, es gibt so Pusteblumen, die habe ich im letzten Jahr verschenkt. Es gibt einen Laden, den gab es immer anfänglich auf Flughäfen. Und ich habe immer geguckt nach besonderen Geschenken.
Ja.
Ich schenke gerne und suche dann immer besondere Dinge. So habe ich dann zum Beispiel irgendwie so Alarm. Es gab so Alarmdinger, die du in die Handtasche hängen kannst. Sieht aus wie so ein, die waren bemalt und silbrig und hatten dann irgendwelche Sachen oben drauf geklebt. Und wenn du unten an der Strippe gezogen hast, dann ging ein mega Alarm.
Ach, das ist natürlich gut,
so,
um sich zu schützen.
Handtaschen, um sich zu schützen. Sowas habe ich oft verschenkt.
Schön.
Um eben unter anderem gab es diese Pusteblumen im Glas. Und die habe ich jetzt erst kürzlich verschenkt.
Liebe schmerzt, love hurts. Mhm. Hast du mitgebracht?
Ja, Love Hurts. Love Hurts war mein erster Kuss. Der Junge hieß, mein Klassenkamerad, Thomas Beusen. Thomas, liebe Grüße.
War das denn ein guter Kuss? Ich weiß, mein erster Kuss war eine Katastrophe. Nein. Wir konnten das beide nicht.
Nein, aber das Lustige war, Thomas war so klein. Und wir haben das bei uns auf dem Dachboden, haben wir so eine kleine interne Party gemacht mit ein paar Klassenkameraden. Und Thomas, also ich war schnell groß gewachsen, war schon ziemlich groß und ich war auch kräftig. Und Thomas müsste sich auf so ein Höckerchen stellen, um mit mir Engtanz zu machen. Also wir bewegten uns gar nicht viel. Und da kam es zu diesem ersten Kuss-Schmatzer, würde ich jetzt mal sagen.
Na ja, gut. Immerhin.
Ja,
Love Hurts. So, Love Hurts.
Love Hurts.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute zu Gast die Schauspielerin, Autorin, Sprecherin, Musikerin Kathi Karrenbauer, gebürtige Duisburgerin, 1962 zur Welt gekommen, Silvester. Noch einmal diese Silvester-Sache. Silvester ist ja, glaube ich, für die meisten Menschen schon, ob sie nun wollen oder nicht, so ein symbolisches Ding für einen Umbruch, für eine Veränderung, für etwas Neues. Ne? Vielleicht, wenn du dich erinnerst, dass es bei dir immer ein bisschen anders ist, dass es selten so windschnittig ist, vielleicht ist das irgendwie so ein bisschen Fluch und Segen dieses Datums. Andererseits ist es natürlich auch ein gutes Training, um flexibel zu bleiben, sich auf Situationen einzustellen. Ne?
Ich habe aber dann, was den Geburtstag anging, habe ich dann irgendwann gesagt, wenn ich wirklich feiern will, dann feiere ich hinein. Also dann gibt es vom 30. auf den 31. einen kleinen Umtrunk.
Das ist eine gute Idee.
Und eine kleine Party, weil da die meisten können. Hm. Und am 31. können sie dann machen, was sie möchten.
Und die meisten möchten dann erstmal mit dem Rauchen aufhören, weniger trinken und Sport machen und so weiter und so fort. Wie ist das denn bei dir? Also bist du eine Person, die sich bestimmte Sachen vornehmen kann, ob nun am Geburtstag, sprich am Jahreswechsel, an Silvester oder generell, wenn du dir jetzt vornimmst, ich mache jetzt regelmäßig Sport oder ich ziehe jetzt das und das durch oder ich lese wieder mehr. Ist das ein frommer Wunsch oder bist du jemand, der sich dahingehend ganz gut im Griff hat?
Nee, ich habe mich da gut im Griff. Ich kann mich sehr disziplinieren in meinem Beruf, egal ob das jetzt die Bühne ist oder beim Drehen. Du musst sehr diszipliniert sein, sehr konzentriert sein. Und das ist in meinem Leben eigentlich immer die Aufgabe gewesen. Wenn ich was tue, dann versuche ich es gut zu machen und richtig zu machen. Und was natürlich auch dann manchmal klemmt. Doch, ich kann mich gut disziplinieren. Lustigerweise habe ich mir nie an Silvester irgendwas vorgenommen, was ich dann aufhören wollte, weil ich der Meinung bin, wenn es mir jetzt in den Kopf kommt, dass ich aufhören muss, dann tue ich es morgen und nicht erst an Silvester.
Stell mir, / uns doch mal deine Eltern so vor, wie du es gerne tust, wie du dich wohl damit fühlst. Deine Mutter lebt noch, dein Vater ist gestorben, es ist noch gar nicht lange her. Das ist eine kleine Geschichte für sich, die wir sicherlich in diesem Gespräch auch noch aufdröseln, weil ich sie auch erwähnenswert finde, weil sie auch viel über dich aussagt. Du hast vorhin schon angedeutet, mit 7 ist dein Vater aufgeflogen in Flagranti. Du hast ihn dabei erwischt, wie er mit einer anderen Frau was hatte.
Aber so würde ich meinen Vater nicht vorstellen. Ich glaube, vorstellen würde ich meinen Vater mit, die Erinnerung an meinen Vater und meine Mutter ist, dass sie ein Ehebett haben mit einer Besucherritze, dass da lustige Lampen stehen, die ich schon als Kind sehr mochte.
Was für Lampen? Was ist so lustig daran?
Die fand ich einfach lustig.
Waren die bunt?
Die waren weiß und hatten so bunte Schirme ich bin ja in den 60ern geboren, also waren das die 60er Jahre. Und ich diese Lampen immer gerne mochte. Und dann, wenn mein Vater wirklich mal da war, wahrscheinlich sonntags dann, zu ihm ins Bett gekrochen bin und ihm Zöpfchen geflochten hatte, weil mein Vater relativ lange Haare hatte. Oder eine Erinnerung ist, dass ich wollte ja immer alles retten. Also Tiere retten vor allem.
Das willst du, glaube ich, bis heute, wenn ich das sagen darf.
Menschen und Tiere retten will ich bis heute und bin damit bös auf die Nase gefallen, weil ich, glaube ich, meinen Retterzwang auch vielen Menschen aufgedrängt habe. Aber hier wollte ich zum Beispiel einen Hund retten, von dem man mir erzählte, da ist ein Wurf, da ist nur noch einer übrig, der muss aber ganz schnell weg, dieser kleine Welpe. Und wenn den jetzt nicht jemand nimmt, dann wird er ertränkt. Und früher ertränkte man wirklich die Hunde.
Ja, na klar, auch die Katzen immer.
Hunde, Katzen, Meerschweinchen, das wurde alles ertränkt. Ich habe das ganz ernst genommen und da muss ich ja so 6 gewesen sein und bin dann dahin gelaufen, habe geklingelt, habe gesagt, ich hätte gern den Hund. Und dann haben die gesagt, aber darfst du den denn überhaupt mit nach Hause bringen? Und ich so, ja, meine Eltern erlauben das. Und dann kam ich eben mit dem kleinen Hund zu Hause an und meine Mutter sagte, das wird deinen Vater aber nicht freuen, weil der wollte keine Hunde. Und ich weiß noch, ich hatte vorher schon sofort ein Halsband gehäkelt. Gott, Häkel, als 6-Jährige, hab dem so ein kleines rot-rosa Halsband umgemacht und hatte schon meine Leine. Und als mein Vater dann nach Hause kam, hatte er tatsächlich erlaubt, dass ich diesen Hund haben darf, Toxi. Und Toxi lebte.
Entschuldige, bitte ganz kurz, Toxi.
Toxi lebte viele Jahre bei uns. Ließ sich nie gerne hochheben, ließ sich nie gerne die Haare schneiden, war immer verfusselt.
Dafür hattest du ja deinen Vater mit dem Ach, ja, der
so,
war nicht so.
Aber der war ja nicht
der
da.
War ja nicht, warum war der so. Denn nicht so oft, warum war der denn, wenn überhaupt nur sonntags
ist, da? Also, mein Vater ist Architekt, mein Vater hat ganz viel im Ausland gearbeitet. Meine Mutter war sehr Duisburg bezogen, da war ihre Schwester, da waren ihre Freunde, da war ihre Mutter, ihre Eltern waren da. Und meine Mutter reiste nicht. Gerne.
Würdest du sagen, dass die beiden, also haben die als Paar zusammengepasst?
Ich habe, als ich das Haus meines Vaters aufgelöst habe vor 6,5 Jahren, da habe ich so viele Bilder gefunden, die ich ja nicht kannte, aus Urlauben. Und ich habe zwei Menschen gesehen, von denen ich denke, die haben sich wirklich geliebt.
Ach schön.
Die sind barfuß durch den Schnee. Die sind, mein Vater liebte Motorradfahren. Die Geschichten darum sind schon immer so absurd gewesen, weil meine Mutter sich immer in die falsche Richtung gelehnt hat beim Motorradfahren, weil sie Angst hatte. Oder beim Skifahren. Mein Vater wedelte die Hänge runter und meine Mutter hasste Skifahren, aber sie ist halt mitgefahren. Und ganz oft ist meine Mutter einfach im Tiefschnee gelandet. Und da gibt's dann so Geschichten wie, die Mutter fährt in den Tiefschnee, der Hals guckt nur noch oder der Kopf guckt nur noch raus. Was macht sie als erstes? Sie holt nicht Hilfe. Sie holt eine Kippe raus. Nein. Bei meiner Mutter. Raucherin. Bis heute Kettenraucherin. Und damals, also, und dann stelle ich mir das vor, die Mutter in dem Tiefschnee, man sieht nur noch den Kopf, aber die Zigarette und sie dampft und sie gibt Rauchsignale. Oh, und das finde ich auch so erstaunlich, schön. Dass jemand, der so ein, mein Vater war zwischendurch ein militanter Nichtraucher, aber der war mit einer Frau zusammen, die Kettenraucherin war. Also musste das Liebe sein. Und ich habe auch Bilder gesehen, wo ich dachte, ja, ich habe ihm viel zu spät verziehen, dass er ein eigenes Leben gelebt hat, weil ich so oft gehört habe von Geschichten, die andere erzählt haben, dass mein Vater erzählt hat, er hätte gar keine Kinder. Er hat auch so gelebt, als hätte er keine Kinder. Und mich hat das natürlich verletzt.
Natürlich.
Weil ich ein Papakind war.
Ja, natürlich.
Und ich habe aber in den letzten 6,5 Jahren bis zu seinem Tode einen Mann kennengelernt, der mich sehr berührt hat, der mich aufrichtig geliebt hat. Und ich habe das auch, als ich das Haus aufgelöst habe, habe ich Briefe, ich habe jeden, mein Vater hat alles gesammelt. Ich würde zu gut Deutsch sagen, jeden Furz, den ich gelassen habe, die Zeitungsausschnitte, der hat die alten Briefe gesammelt. Ich habe einen Ordner gefunden, einen Kati-Ordner. Da waren die alten Briefe drin mit, da, keine Ahnung, zu Ostern habe ich ihn als Hasen gemalt und mich als Hasen und habe dann in so eine Sprechblase geschrieben, wann kommst du mich besuchen? Und all diese Dinge hatte er aufbewahrt.
Hättest du das schon gewusst, das wäre bestimmt schön für dich gewesen als Kind.
Es wäre hilfreich gewesen als Kind. Ja. Aber man fühlte sich so ungeliebt und mein Vater machte jeden Fehler. Der hat mich abgeholt und hat sich dann mit Frauen getroffen. Und als ich mit 17 bereit war, ihn nochmal kennenzulernen, dann bin ich ja, ich habe die Schule abgebrochen in Kiel. Ich bin 3 Wochen später aufs Gymnasium in Duisburg gegangen. Ich wurde schwerst gemobbt. Auf jedem Tisch stand Killed Killer Kati. Ich hatte eine kleine Wohnung und die zahlte mein Vater natürlich. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn einmal in der Wohnung gesehen, aber ich habe ihn sonst nicht gesehen. Er lebte sein Leben weiter. Und diese Idee von, ich lerne ihn besser kennen, die war totaler Quatsch. Einmal bin ich noch mit ihm auf Tour gefahren, nach Mannheim, nach Passau, weil er da Baustellen hatte, Gaswerke baute und Fassaden baute und. Und an jedem Abend kam dort mit einmal eine Frau und ich habe dann in späteren Jahren, ich hatte noch einmal eine Begegnung mit ihm in Rostock, da habe ich aber schon für Hintergittern gedreht und er hatte eine Baustelle in Rostock und war zu dem Zeitpunkt gerade da und ich habe dann gesagt, dann komm doch vorbei, aber tu mir einen Gefallen, bitte hier, keine Frau. Und er hat es wieder gemacht.
Ach,
er hat es wieder gemacht. Es kam wieder eine Frau, die sich dann am Ende des Abends wirklich an mich hing, betrunken an mich hing und sagte, dein Vater hat mir gesagt, er liebt mich und er verlässt seine Frau, ich nenne jetzt die Namen alle nicht mehr. So, und ich habe gesagt, gehen Sie weg, bitte, gehen Sie weg.
Was für eine unangenehme Situation.
Und habe meinen Vater vor die Tür zitiert und habe gesagt, mach das nie wieder mit mir. Aber all diese Fehler, die er mir gegenüber wirklich gemacht hat.
Ja.
Und all die verbrannte Erde, die er hinterlassen hat, die so schwierig war, weil es kam zu vielen Brüchen in der Familie,
ja,
so dass auch meine Mutter ihn, ja, am Ende, er hätte meine Mutter so gern nochmal gesehen und das hat sie abgelehnt, hat aber trotzdem auf der anderen Seite ihm zu Weihnachten geschrieben, zu Ostern geschrieben, hat mit ihm telefoniert, als sie noch hören konnte. Und er hat in seiner Demenz eines nicht vergessen, dass er mal mit ihr verheiratet war und hat immer gesagt, doch, ich habe eine Frau. Und die heißt Erika.
Ja, Gott sei Dank, ein bisschen später, aber gut, hey.
Und zu meiner Mutter.
Lass uns über deine Mutter gleich in Ruhe sprechen. Wir müssen jetzt zwischendurch wieder Musik machen. Ich würde sagen, wir spielen jetzt Josef Schmidt. Du hast Ein Lied geht um die Welt mitgebracht. Und im Grunde haben wir ja den Anlass, glaube ich, in unserem Gespräch schon versehentlich beantwortet. Das hörst du, wenn du Angst hast.
Ja, also ich habe das immer meinem Vater vorgespielt, wenn ich ihn zu Operationen oder sowas gebracht habe und habe damit für kleinen Aufruhr in den Krankenhäusern gesorgt. Das war mir aber egal.
Yeah.
Und bei einer der letzten Operationen, die mein Vater hatte, da habe ich das morgens um 7 Uhr wirklich laut gespielt und es mit ihm gesungen. Und dann hat sogar der Narkosearzt wippte schon mit den Armen und sang dieses Lied mit. Und auch bei meinen Operationen, die ich ja hinter mich bringe, musste, habe ich dieses Lied gehört und zwischendurch sagte auch bei mir der Narkosearzt, haben Sie denn verstanden, was ich Ihnen gesagt habe? Und ich habe gesagt, ja, ja, ein Lied geht um die Welt und deswegen ist das so für mich ein ganz, ganz wichtiges Lied.
Die Schauspielerin und Musikerin und Autorin Kati Karrenbauer ist zu Gast. Du hast eben schon die Station deines Lebens ein bisschen skizziert, gebürtige Duisburgerin. Dann, als sich deine Eltern getrennt haben, du warst 7, ist deine Mutter mit euch nach Kiel gezogen. Du hast dann dort deine Freunde und Freundinnen gehabt, du hast auch da angefangen Musik zu machen, die Sawatzki-Kombo oder
Bernd Sawatzki-Kombo.
Ja, du hast gesungen. Hast du da auch schon Songs geschrieben in der Zeit?
Ich war vor allen Dingen im Schulchor. Ich bin
stimmt,
nach
du bist zweite Alt- und Mezzosopran. Wahnsinn.
Ja.
Was, oder
ich
warst
eine
du?
Klassische Ausbildung als Mezzosopranistin gemacht, nicht beenden können, weil ich dann kein Mezzo mehr war irgendwann. Aber ich habe Schubert und Mozart gesungen.
War das für dich, als damals, war das für dich eine Option, war das ein Wunsch, dass du später professionell singst, dass du dein Geld verdienen würdest durch Gesang?
Ja, also ich hab Musik immer geliebt. Musik hat mich von Kindesbeinen an begleitet. Ich habe als 3-4-Jährige ja schon Songs auswendig singen können. Und mein Großvater war jemand, der das immer liebte, wenn ich sang. Und der hat mich dann immer auf den Tisch gestellt.
In der Kneipe?
In der Kneipe, ja, wenn wir essen waren oder so. Dann hat Opa mich da hingestellt. Dann habe ich Pretty Belinda, die Nacht ist so schwarz wie die Füße der Kinder.
Oh nein, das kenne ich, das stimmt.
Die Nacht ist so schwarz wie die Füße der Kinder. Komm doch zurück.
Pretty Belinda.
Sie wohnt in einem Hausboot.
Down by the river.
Genau. Und jeder kennt sie, die Pretty Belinda. Und die Nacht ist so schwarz wie die Füße der Kinder. Genau, und dann habe ich den Hut von Opa bekommen, dann sollte ich natürlich nur im Familienkreis sammeln gehen. Das habe ich aber nie eingehalten, weil ich immer dachte, die anderen haben es doch auch mitgehört.
Und dann hast du von den anderen auch Geld gesammelt?
Ja, ich habe
Und habt ihr das geteilt, dein Opa?
Nein,
und du?
Opa
oder?
Hat mir das überlassen, das war dann.
Oh, das konntest du dann als...
Ja, und das hat sich dann fortgeführt. Mit 17 habe ich Straßenmusik gemacht, dann habe ich natürlich auch Geld gesammelt, habe ganz gut damit verdient.
Mhm.
Ich sang immer schöner, als ich Gitarre spielte. Ich sang auch lauter, als ich Gitarre spielte. Und ja, und hatte diese klassische Gesangsausbildung und habe eben im Chor gesungen, was ich toll fand. Ich habe ganz viel in Kirchen gesungen, was ich großartig fand. Ich habe als Sopranistin auf der Bühne gestanden und gesungen und gleichzeitig parallel war ich ja in einer Rocker-Clique und habe dann Musik gemacht, weil mich Rockmusik interessierte. Und wir hatten damals wenig Geld. Auch die Bands hatten wenig Geld für Gesangsanlagen und so. Das heißt, ich sang meistens über die Bassbox und brüllte gegen das Schlagzeug an. Aber ich habe es geliebt.
Du hast tätowieren gelernt, stimmt das?
Mhm.
Das heißt, du könntest jetzt, wenn ich dir so ein Gerät hinstellen würde und sagen würde, hier, ich würde gerne den und den Schriftzug, könntest du mir das unter die Haut?
Nein. Guck mal, wir reden über die 80er Jahre. Ende der 70er, Anfang der 80er. So, ich würde drei Nadeln zusammenbinden in unterschiedlicher Höhe. Ja, und dann würde ich dir ganz herzlos die Haut aufreißen. So wie man das früher machte.
Aua.
Dazu nahm man schwarze Tinte.
Ja.
Die aber, und daran erkennt man die alten Tattoos immer ganz gut, weil wenn die Farbe rausfiel, so dann blau, wurden die so blaugrün. Mm, mm. Und ja, und darin sieht man alte Tattoos,
ja,
wie die Knastträne,
ja,
die drei,
genau,
Punkte auf der Hand.
Auf der Hand, ja.
Die alten, keine Ahnung, im Norden war das Herzkreuz Anker oder Schwert mit Schlange oder so. Also solche Sachen. Und es gibt eben auch einen Menschen, den ich jetzt nicht aufrufe, sich bei mir zu melden, der eine halbe nackte Frau auf die Brust.
Welche Hälfte? Die obere oder die untere?
Also die Brüste waren schon, okay, da, aber auch nur die Bögen der Brüste, weil ich wollte ja auch Kunst und freie Malerei studieren. Und ich hatte, glaube ich, als 17-Jähriger hatte ich ja noch den Traum, mein Vater baut die Häuser und ich werde dann doch vielleicht sowas wie eine Innenarchitektin. Vielleicht studiere ich dann Innenarchitektur. Ach ja, und werde Musikerin zusätzlich und werde Schauspielerin und wahrscheinlich dann auch noch Tierärztin. Und all das bin ich nur zur Hälfte geworden.
Ja, apropos zur Hälfte, die wichtigste Frage steht noch aus.
Aber wünsche dir kein Tattoo von mir, das wollte ich sagen.
Aber da ist es. Warum nur die halbe Frau? Hast du danach, habt ihr euch gestritten und jetzt läuft er mit einer halben Frau rum?
Ja, wir hatten gekifft. Wir hatten Bon geraucht.
Und
das war ein fataler Fehler.
Und was heißt das? Bist du eingeschlafen,
nein,
oder was?
Ich musste auf die Toilette. Und ich hatte mir vorher noch, die Jungs hatten mir sogar noch Henna ins Haar gemacht.
Auch das noch?
Ja, ich hatte also diese Henna-Paste im Haar, um meine Haare rot zu färben. Dann hatten wir Bon geraucht, dann hatte ich ja angefangen, oder ich war zwischendurch, hatte ich schon tätowiert. Und dann haute es mich total um.
Oh,
und dann dachte,
Mann,
ich muss jetzt sofort auf die Toilette.
Ja.
Dann bin ich auf die Toilette.
Da um dich zu übergeben, war es das?
Nein,
einfach nur, okay, alles klar, ja gut, ja gut, das, was man
und
dann macht.
Und das war eben halbe Treppe tiefer. Und wer mal gekifft hat, kennt das. Ich war out of order. Auf dieser Toilette, die Scheibe oben war kaputt. Der Wasserstrahl, dieser Tropfen, der war eingefroren,
oh,
bis
Gott,
unten ins Becken. Also man kann sich ungefähr vorstellen, wie kalt das
ja
dort war. Ich fand es einfach großartig. Ich betrachtete dieses Kunstwerk,
ja,
und fand es einfach, mhm, großartig. Und irgendwann kam mein Freund zur Tür rein. Was machst du denn da? Und ich so, guck mal, wie großartig das ist. Guck mal, dieses Bild, dieser Tropfen.
Ja.
So, dann hat er mir die Hose, hochgezogen,
ja,
hat gesagt, komm jetzt. Und dann fing diese Treppe für mich an, so zu wabern,
mhm,
dass ich wusste,
ja,
diese Treppe komme,
ja,
ich niemals hoch. Dann hat er mich da hochgeschleift und hat mich ins Bett gelegt. Warum erzähle ich diese Geschichte? Nummer eins, ich wachte morgens auf und hatte, jetzt erinnere ich, hatte Henna. Das Zeug auf meinem Kopf,
ach,
war wie ein Brett.
Oh Gott.
Und ich hatte ja immer lange Haare,
nicht immer,
aber zu dem Zeitpunkt auch noch lange Haare. Die waren kreuz und quer in meinem Gesicht verteilt.
Oh nein,
verteilt.
Das heißt,
ich sah aus, als hätte ich Verbrennung dritten Grades.
Das kriegt man auch nicht, für all diejenigen,
nein,
die nicht wissen, was Henna ist. Henna ist so ein Natur, genau, pflanzlicher Farbstoff. Den,
ja,
gibt es in schwarz, in braun, in rot. Meistens hat man sich das so rötlich, ne, man wollte so ein rötlichen Schimmer,
knallrot.
Das Zeug hat gestunken,
ja,
also es sah aus wie Matsche.
Also jetzt war es ja hart, das war wie Tonerde auf dem Kopf, hart. Der Typ, den ich tätowiert hatte, der war weg, logischerweise. Der war irgendwann gegangen, deswegen nicht zu Ende tätowiert. Und
du hast diese Farbe natürlich, also die geht ja nicht nur in die Haare, die ist ja dann auch im Gesicht. Du wirst lange rumgelaufen sein.
Ja, ich bin bestimmte Woche mit diesem
ohne
Striemen
Quatsch, ja.
Und dachte, und
ja,
sah aus, als hätte ich Verbrennung.
Und jetzt mein Detail dazu, ich bin keine Freundin des Kiffens. Ich habe es immer wieder versucht, aber für mich hat das genau diesen Effekt gehabt, dass ich komplett die Kontrolle verloren,
ja,
habe. Und
auch
zwar nicht easy peasy, ach, ist es schön, ja, sondern ich weiß nicht mehr, was los ist, mein Kreislauf ist total zusammengebrochen, deswegen befürworte ich auch nicht unbedingt all diese Dinge mit Freigabe und so weiter. Nee, ich würde auch nicht kleinreden.
Ich habe meine Kifferzeit gehabt, das ist so, das waren wirklich ein paar Monate. Ich habe immer wieder Monster gesehen, ich habe mich vor Pfützen gefürchtet, weil ich dachte, das ist ein Loch und ich falle durch die Welt durch. Also, Ich bin Auto gefahren, viel zu langsam.
Überhaupt wird es gar keine Reaktion. Ne? Stell dir mal vor, du hast in solchen Momenten...
Vorstellung, heute hier Jugendliche rumfahren zu haben, die bekifft sind, die zu langsam fahren, die nicht Herr ihrer Sinne sind. Ich bin genauso bei Alkohol. Mhm. Ne? Ist überhaupt nicht besser. Ich beschönige das überhaupt nicht. Aber wirklich, ich finde die Legalisierung von Kiffen nicht gut.
So, Amen. Da könnt ihr euch jetzt drüber aufregen. Bitte. Wir lernen ja gerade, also, dass verschiedene, naja, Cannabisprodukte im medizinischen Sektor, wie auch immer, letztendlich soll es auch jeder und jede Hand haben, einem bestimmten Alter vielleicht, auch wenn man es besser einschätzen kann und dann andere auch nicht in Gefahr bringt. Aber gut, es gibt ja auch Menschen, die kiffen und die überhaupt keine Wesensveränderung spüren. Ne? Das ist natürlich auch von Organismus zu Organismus verschieden.
Genau.
Sie machen das, wie Sie das wollen.
Ja, bitte machen Sie das, wie Sie das wollen. Nur gefährden Sie.
Wir hören jetzt Peter Maffay. Du hattest keine Tränen mehr.
Ja.
Und das war das erste Lied, das du auf der Gitarre mit Gesang beherrscht hast. Ja.
Ich glaube nicht, dass ich nur einem Menschen fehlen würde. Denn dem ich fehlen möchte, der macht sich nichts aus mir.
Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Zu Gast ist heute die Autorin, Musikerin und Schauspielerin Kathi Karrenbauer, von der Sie sich besser nicht tätowieren lassen. So.
Stimmt.
Du hattest eine ganze Menge verschiedener Jobs. Du hast die Schule vorzeitig verlassen, hast du mal gesagt. Du hast Straßenmusik gemacht. Du wolltest nach Kreta auswandern, das weiß ich, weil Freunde von dir da ein Haus hatten. Du hattest auch, wenn ich das richtig rekapituliere, in der Zeit immer einen Jungen oder einen Mann an deiner Seite. Du warst mit einem Sanyasin zusammen zu der Zeit.
Genau.
Ich weiß nicht, ob wir da jetzt zusammen zurückgehen, ob du das mitmachst. Dein erster Freund, du hast häusliche Gewalt erfahren. Ja. Der war gewalttätig.
Ja. Ja, meinen ersten Freund hatte ich mit 13 und das war schwierig. Ich war in der Rocker-Clique, ich war in der Schule, ich heiße ja Kathi Nina. In der Schule war ich Kathi und Nina war ich in der Clique. So. Und ich habe ja schon angedeutet, dass ich immer Menschen retten wollte. Und da war es aber so, ich war eigentlich mit einem 18-Jährigen zusammen.
Als 13-Jähriger, ja.
Mit dem ich unbedingt schlafen wollte. Weil ich in meinem Umfeld schon so viele Frauen hatte, Mädchen hatte, die schon Sex gehabt hatten. Ich hatte das noch nicht. Der mir aber immer sagte, Spezi hieß er, ich kann das nicht, dafür gehe ich in den Knast. Und das abgelehnt hat.
Wow.
So. Und er hatte am selben Tag wie ich Geburtstag, 31.12., war genau 5 Jahre älter als ich. Und es gab einen Abend, wo wir mit der Clique unterwegs waren und ich auch bei Spezi war. Und da war eben... Da gab es eben Roland und Roland hatte mir angeboten, mich nach Hause zu bringen. Und das war, ich musste ja auch um 10 oder so zu Hause sein. Und ich bin auf sein Moped gestiegen und wir haben einen Unfall gehabt. Der ist nämlich mit mir durch ein Waldstück gefahren und dann haben wir uns beide hingelegt an so einer Wurzel. Und irgendwie waren wir dann verschworen. Und ich fand den eben auch ganz toll.
Diesen Roland.
Aber das war einer der harten Jungs. So, und dann war ich so verliebt in den und der irgendwie auch in mich.
Was heißt denn, wenn ich das einordnen darf, das war einer der harten Jungs, der hat viel getrunken, hatte eine Kutte,
aber die haben sich ordentlich geprügelt. Also das war der Boss.
Miteinander oder gegen andere?
Gegen andere, die haben sich teilweise getroffen. Es gab in Hamburg die White Dogs und die Fidel Oerter, also Friedrichsort war ja der Haupteinzugsort dieser Rocker-Clique, nenne ich sie mal. Ja, und die haben sich dann auf Konzerten getroffen mit ihren Lederjacken. Dann meistens war ich der Lederjackenständer. Es hieß dann hier Nina, Achtung, dann flogen mir die Lederjacken entgegen und dann haben sie sich geprügelt. Und das war nicht ohne. Da gab es ja Kopfnuss und weiß der Geier. Die haben ja Wettbewerbe gemacht. Die haben sich auf den Stuhl gesetzt, auch teilweise untereinander. Einer saß auf dem Stuhl, der andere ist gekommen, hat dem eine Kopfnuss verpasst und hat versucht, den quasi mit dem Stuhl umzuhauen. Das fanden die, ja, das war so Zeitvertreib. Aber es war eben auch Zeitvertreib, Tiere zu töten. Das war Scheiße. Auch, ne, mit dem Luftgewehr. Und ich bin ganz oft mitgegangen und habe dann die Tiere verscheucht. Ne, jedes Frettchen, was ich gesehen habe, wo ich dachte, das muss ich jetzt retten. Oder Vögel. Ich habe dann laut gehustet und habe all möglichen Scheiß, bis die mich natürlich irgendwann auch nicht mehr mitgenommen haben. Und das war eine schwere Zeit, weil der auch auf mich geschossen hat. Also, er hat mich verprügelt, er hat auf mich geschossen. Jetzt war ich ja immer auf der einen Seite auf dem Gymnasium und auf der anderen Seite war ich in dieser Clique. Der hat mich verprügelt, der hat mich angespuckt. Der hat, wenn ich ihn suchte und sagte, der ist, glaube ich, jetzt in der Disco und irgendjemand sagte, dann geh da bloß nicht hin. Der hat gesagt, der haut dich tot, wenn du da hinkommst.
Oh Gott.
Und dann bin ich trotzdem.
Kranke Scheiße, ey.
Ja, und dann bin ich trotzdem dahin, bin in die Disco, bin tanzen gegangen. Und dann kam einer aus der Clique und sagte, hau ab, der kommt jetzt. Und ich habe gesagt, nee, dann soll er eben kommen, dann soll er mich eben tothauen. Und dann hat er mich an den Haaren rumgeschleift, hat mich angerotzt. Das war für mich das Schlimmste, dass mich jemand anspuckt, weil das ist so ehrlos. Also es war gar nicht dieses Verprügeln war für mich nicht das Schlimmste, aber dass mir jemand ins Gesicht spuckt.
Hilf mir bitte. Natürlich ist es nicht zu verallgemeinern, das ist mir auch klar. Also was du jetzt sagst und wonach ich dich frage, ist nicht hochzurechnen auf ganz, ganz viele andere Frauen. Nichtsdestotrotz wird es irgendwo vielleicht unter einigen einen gemeinsamen Nenner
doch,
geben.
Doch, es gibt denn bei ganz eine, vielen Frauen ja, das, einen gemeinsamen
ist es,
Nenner.
Ist es der fehlende Selbstwert?
Mann, nein, das ist der erste Mann, mit dem ich geschlafen habe. Und vielleicht auch fehlendes Selbstbewusstsein. Aber der war auch der Boss. Und irgendwie, ich habe immer gesagt, ich trenne mich von dem. Ich habe mich auch ganz oft von dem getrennt. Und trotzdem kam er dann und hat sich entschuldigt und das tat ihm leid und er liebt mich. Und das habe ich. Ich habe ja mit ganz vielen Frauen aus Frauenhäusern gesprochen. Ich habe Frauen in Frauenhäuser begleitet. Ich gehe seit meiner frühesten Jugend gegen Missbrauch, gegen Gewalttätigkeit an Frauen, an Kindern, an Hunden. Ich gehe dafür auf die Straße. Ich erhebe meine Stimme.
Ich erhebe mich auch,
wenn ich es sehe. Und für mich ist es so wichtig, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Und weil immer die Frage auftauchte, warum bist du geblieben? Und ich kam aus dieser Situation nicht raus und in all meinen Gesprächen mit vielen Frauen sagten die auch, ich habe mich nicht getraut. Die meisten waren aber dann ganz oft schon älter und haben dann Angst vor dem eigenen Leben gehabt, haben Angst gehabt, weil der Mann das Geld verdient
das
hat.
Das wollte ich gerade sagen. Es gibt da ja ganz, ganz unterschiedliche Erklärungen dafür.
Ja.
Es gibt auch Frauen, die sagen, ich weiß nicht, ich liebe ihn irgendwie noch. Und es gibt Frauen, die sagen, ich hasse ihn, aber was soll ich tun? Und hinzu kommt auch wirklich, dass es nach wie vor, wir müssen jetzt hier auch nicht versuchen, das klein zu reden, das ist nach wie vor ein riesengroßes Thema, nicht nur durch Femizide. Es gibt ja für viele Frauen auch gar nicht die Möglichkeit, ins Frauenhaus zu gehen, weil Frauenhäuser es gibt gar nicht mehr so viele Plätze.
Ja, das ist Frauenhäuser.
Und würde diese Gewalt wenigstens nachlassen, dass man sagt, okay, keine Ahnung, die Lage entspannt sich, aber sie nimmt zu.
Ja.
Und die Politik reagiert nicht. Ja. Und sie müsste reagieren, wirklich. Es geht ja auch um
knallhart
Kinder.
Durchgreifen.
Ja, absolut.
Knallhart
es soll ja jetzt die Fußfessel geben. Ja, also
das Thema ist so wirklich.
Es ist riesengroß. Es ist riesengroß.
Und wir haben den Missbrauch in teilweise über 3 Generationen. Also was da, also ich bin immer wieder sprachlos. Jetzt haben wir nun mal dieses Thema. Mhm. Man könnte mehrere Sendungen darüber machen, über dieses so unfassbar wichtige Thema.
Ich wollte es nur deswegen nochmal auch an diesen neuralgischen Punkt bringen, der mir selbst nicht gefällt, der aber ist, wie er ist. Und wir müssen ja akzeptieren, dass Leute ja sagen, ja, sie kann ja gehen. Wenn sie bleibt, ist sie ja selbst
viele
schuld. Und ich will nur sagen, ob Frauen bleiben oder die Kraft haben zu gehen, muss mal ganz scheißegal sein. Denn man muss, was bleibt unterm Strich, ist, dass sich Männer, Menschen, anderen Menschen gegenüber, auch Homosexuellen, auch anderen Männern, die verprügelt werden, nicht verhalten, so verhalten dürfen, nicht prügeln dürfen, nicht schlagen dürfen. Und es ist völlig egal, ob die Person in der Lage ist, die es betrifft, zu gehen oder nicht zu gehen. Darum darf es, das ist ein anderes Thema quasi.
Ja, aber ganz wichtig ist, und das finde ich auch nochmal, gerade für junge Frauen, für junge Menschen, auch junge Männer, die geschlagen werden. Mhm. Wer einmal zuschlägt, ist meine feste Überzeugung. Der schlägt auch ein zweites Mal zu.
Mhm.
Und deswegen habe ich immer gesagt, weil ganz oft die Frage aufgetaucht ist, was würdest du heute tun?
Mhm.
Ich sage, umdrehen
sofort
und gehen. Ja. Gehen, ja. Jetzt, ja. Sofort, in, ja, dieser Sekunde. Ja. Gar keine Diskussion, ja, kein, es tut mir leid, ich möchte das, mhm, gar nicht hören. Mhm. Du hast es, mhm, getan. Das, mhm, heißt, irgendwas ist da in dem anderen, was diese Übergriffigkeit in dem Menschen zulässt. Und die Entschuldigung brauche ich dann nicht mehr. Umdrehen und gehen, das ist mein guter Rat.
Absolut.
Und ansonsten, wenn hier mit Sicherheit auch Menschen zuhören, die das vielleicht von sich selber kennen, sich gerade aufgerufen fühlen, zu sagen, ich muss hier raus, ich bin in einer toxischen Beziehung, ich kann das Wort toxisch gar nicht mehr hören, aber ich bin in einem, an einem Ort, wo es nicht gut ist, nicht mehr gut für mich, wo bekomme ich Hilfe? Weißer Ring, bitte, bitte, mhm, meldet euch.
Und bitte unterstützt bitte den Weißen
unterstützt
Ring.
Unterstützt das, ja, bitte. Mhm.
Es gibt ja auch viele Menschen, die als Kinder, als Jugendliche bestimmte Verhaltensformen, also die, es gibt ja auch diese psychische Gewalt, ne? Es ist nicht nur in Anführungsstrichen das Schlagen und der körperliche, nein, Missbrauch, es ist, nein, auch oft eine Kombination aus beidem.
Erniedrigung.
Erniedrigung und viele Frauen,
du,
die
bist,
ich kenne,
nichts, du kannst nichts, du weißt nichts, du bist zu dämlich. Wenn ich das, wenn ich irgendwo dabei bin und das höre, weiß ich auch schon,
kennt
dieser
man das absolut.
Machtmissbrauch, ja, ja, ist doch schon da. Ja. Das läuft doch schon längst.
Ja, ja.
Da braucht's die Ohrfeige gar nicht. Und dann siehst du die Kinder, die verschreckt dastehen und sagen, ganz furchtbare Situation.
Diese Kinder werden möglicherweise später in genau solchen Beziehungen landen. Und zwar, weil sie, ja, das als Umgang gelernt haben.
Genau.
Also ich sehe das auch, genau, selbst. Ich hatte selbst in meiner, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber eine Konstellation zu Hause, die ich als Erklärung heranziehen konnte, als ich mal eine ziemlich gestörte Beziehung hatte und auch dachte, Mensch, wieso bleib ich? Und alle, die mich kannten, gesagt haben, bist du bescheuert, ja, so kenne ich dich gar nicht. Ne? Das war keine physische Gewalt, aber psychische Gewalt. Und dann ist mir irgendwann, zack, ist der Groschen gefallen. Ja, na klar, ich hab's ja, ich kenn's ja, ich weiß ja, ich kenne mich ja aus.
Ich hole das ab, ich suche mir,
ja,
das,
ich,
ist
ich hab's
ja auch
nicht gesucht, aber ich bin nicht geflohen. Das ist es, ich bin nicht abgehauen. Wäre ich gesund damit aufgewachsen, wäre ich abgehauen.
Ich meine nicht, du hast dir die Situation gesucht, aber wir haben uns, also wenn man etwas Bestimmtes in sich mitträgt, dann sucht man Menschen so aus, dass man etwas Bestimmtes von ihnen bekommt. Und das kann erniedrigen. Bei mir war das ganz oft so, dass ich immer wieder dass ich dachte, warum verletzt er mich jetzt? Nur mein zweiter Freund. Also, um aus dieser Beziehung rauszukommen, habe ich mich dann von dem getrennt. Mein damaliger Freund wollte mich umbringen. Ich hatte abends beim Jukebox hören in einer kleinen Bar, die bei uns um die Ecke war, hatte ich jemanden kennengelernt, einen Amerikaner. Und ich hatte ja Englisch-Leistungskurs. Ich liebte Englisch sowieso und Englisch zu sprechen. Wir hatten uns da kennengelernt. Ganz hübscher Typ und ganz toller Typ, Tom. Und Tom wollte mich, also war dann mein Freund, wollte mich heiraten, wollte mich schützen. Wir haben uns gemeinsam versteckt, damit der andere mich nicht umbringt, der ja dann auch tatsächlich mit dem Messer vor der Wohnungstür meiner Mutter stand, oh Gott, und sagte, wo ist sie? Ich bring die um, wo ist sie? Und da habe ich habe reagiert und ich habe diesen Menschen klein gemacht. Ich habe den nicht geschlagen natürlich, aber ich habe den klein gemacht und ich dachte, ich werde Tom vernichten, wenn wir zusammenbleiben.
Oh,
ich werde,
verstehe,
den vernichten.
Also im Sinne von, du musst den schützen, du darfst nicht,
ja,
mit ihm zusammen
sein.
Und
dann habe ich mich von ihm,
okay,
getrennt, weil ich dachte, ich werde sein Leben,
oh,
vernichten.
Oh nein.
Doch, ich werde diese Liebe und diesen Menschen vernichten.
Ach, okay.
Deswegen habe ich mich damals von ihm getrennt. Und das fing schon so an, dass ich so ihn niedermachte, dass ich nicht
zuhörte.
Ach,
du wurdest, ich verstehe.
Das, was ich abbekommen hatte.
Ach, du lieber Gott,
ja,
verstehe. Okay,
das habe ich weitergegeben, aber gut.
Wir machen jetzt hier.
Das änderte sich danach sofort.
Sehr gut, sehr gut.
Denn wichtig ist, wenn man Dinge erkennt, das muss man einfach wissen. Wenn man etwas erkennt, hat man die Chance, etwas
zu ändern
und etwas zu ändern.
Das stimmt, das stimmt. Wir hören jetzt Udo Lindenberg, Nina. Passt ja auch zu der Zeit mit der Rockerklicke, 13, 14 Jahre alt. Zu Gast ist heute Kathi Karrenbauer.
Es ist besser, Nina, wenn du jetzt gehst. Denn du bist erst 14. Deine Eltern warten sicher schon auf dich. Komm, du musst jetzt gehen.
Kathi Karrenbauer ist heute hier zu Gast. Sie kennen sie als Schauspielerin. Sie haben vielleicht eines ihrer Bücher gelesen oder auch dich schon singen gehört. Du hattest, hast sehr erfolgreich auch Musik gemacht. Ich versuche jetzt mal, dass es uns gelingt, dass wir deine Laufbahn, deine Biografie, deinen Werdegang, deine Karriere, wie auch immer man es nennen will, dass wir das so ein bisschen mit einem roten Faden jetzt mal hier so ablaufen. Du hast die Schule geschmissen.
Also der Werdegang ist tatsächlich, ich habe einen Schulwechsel gemacht als 17-Jährige, bin dann wieder zurück aus Duisburg gekommen und bin dann direkt vorstellig geworden auf der Schauspielschule. Schauspielschule okay. Kiel, weil das ist ja ein wichtiger, das heißt, ich habe die Schule nicht abgeschlossen. Mhm. Ich habe somit nur mittlere Reife eigentlich im Abschluss, habe kurz vor der Fachhochschulreife geschmissen, weil ich dann dachte, als Schauspielerin brauche ich keine, als Musikerin brauche ich auch keinen Abschluss und intelligent genug bin ich und alles, was das Leben mir bietet, werde ich dann herausfinden und bin dann auf die Schauspielschule gegangen, habe dann nach der Schauspielschule am Kinder- und Jugendtheater angefangen, habe eine Knieverletzung gehabt, die mich in den Rollstuhl zwang und auch an Krücken zwang und habe in dieser Zeit, während ich in einer Frauen-WG wohnte, es war eine Riesen-WG und wir hatten dort immer ein Zimmer für einen Regisseur oder eine Regisseurin, die am Kinder- und Jugendtheater arbeiteten und ich war damals als Dramaturgie- und Regieassistentin mit Spielverpflichtung am Kinder- und Jugendtheater und wir haben einen Regisseur bei uns aufgenommen und der erzählte mir, dass er ein altes Kino umbaut zu einem Theater in Köln. Und ich habe dann gesagt, ich bin eine super Assistenz, ich bin eine gute Schauspielerin, ich muss noch vieles lernen, ich kann aber auch ganz viel, ich kann mit anpacken, ich bin mir für nichts zu schade und habe gesagt, ich würde gerne mitkommen nach Köln. Und dann machen wir das zu dritt. Wollte das mit seiner Freundin machen und so haben sie das auch gemacht und sie haben mich dann aufgenommen für Kost und Logis frei. Ich habe dann wirklich in einer Souterrain-Wohnung gewohnt und habe dann das Theater mit aufgebaut, umgebaut, jeden Stuhl gestrichen. Ich habe Licht gefahren, Ton gefahren, ich habe Kostüme genäht. Wir hatten kein Geld für eine Nähmaschine. Das heißt, ich habe die Kostüme mit der Hand genäht, teilweise aus Bettlaken und weiß der Geist. Ich war sehr erfindungsreich. Ich habe die Bühnenbilder gemacht, wir haben die Traversalen gehängt. Ich habe abends gespielt, morgens habe ich Regieassistenz gemacht, nachts habe ich Plakate geklebt und ich habe alles, was mit Theater zu tun hat, gemacht, aber ich brauchte auch Geld. Das heißt, ich habe auch noch nebenbei in der Kneipe gearbeitet.
Du hast alle möglichen Jobs gemacht, ne? Genau. Du hast auch für die Arbeit der Wohlfahrt, glaube ich, gearbeitet.
Geputzt.
Also ja, ich weiß nicht, hast du immer schon so viel Energie zur Verfügung gehabt? Ist die Leidenschaft dein Motor, wenn man hört, was du alles gemacht hast und auch wenn man dein Leben jetzt so betrachtet?
Ich habe gedacht, solange ich erfindungsreich bleibe, ne, das Leben gibt einem manchmal Chancen, kann man die ergreifen, ja oder nein, versucht man's, wie zum Beispiel bei dem Casting für Hintergittern damals, ergreift man eine Chance, ja oder nein, geht man hin, ja oder nein, wie komme ich durch die Tür, habe ich eine Chance, oder auch bei anderen Castings, das ist heute ein bisschen das Problem, weil man gar nicht mehr zum Casting eingeladen werde.
Das wird alles über
das wird über E-Casting, über Online-Casting. Mhm. Und das ist für mich ganz schwierig, weil wenn jemand eine Type wie mich sucht, findet er mich gar nicht, weil er zum Beispiel bei der Suche eingibt, Frau, Spielalter 58 bis 65, da würde ich jetzt reinfallen, dynamisch, tiefe Stimme, wunderbar und würde dann dazu schreiben, kann Flickflack oder kann Klavier spielen, dann wäre ich schon raus. Dann würde ich gar nicht auftauchen. Und insofern tauche ich für viele Menschen überhaupt nicht mehr auf. Und andere sagen dann, ja, das brauchst du nicht, jeder kennt dich. Aber nein, es gibt eine völlig neue Generation von Castern, Casterinnen, die mich überhaupt nicht kennen. Die sind so jung, junge Regisseure, die kennen mich nicht mehr. Die wissen nicht, dass ich mal Kult war, in Anführungsstrichen.
Serie wird ja wiederholt und auf die sollten wir jetzt auch zu sprechen kommen, denn bevor wir gleich zu wenig Zeit dafür haben, möchte ich auf jeden Fall zwei Themen hier noch reinbringen, nämlich einmal natürlich Hintergittern und die Geschichte mit deinem Vater. Ich finde, das sind zwei Sachen, die auf jeden Fall in dieses Gespräch gehören. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichte hier zu Whitney Houston, I Will Always Love You, weil ich habe sehr, sehr lustige Stichworte dazu bekommen. 2004 live in Dubai auf der Rennbahn beim Scheich und morgens am Pool im Hotel getroffen.
Ja. Mein damaliger Freund machte in Dubai Konzerte, Dubai Desert Rock. Der brachte also Rockkonzerte in die Wüste, was ziemlich toll war. Und unter anderem war er wirklich immer schon verliebt, also obwohl Rock'n'Roll, war er immer verliebt in Whitney Houston. Für ihn war das die schönste Frau der Welt. Das wusste ich auch. Und so hatte er sich in den Kopf gesetzt, ein Revival zu machen von Whitney Houston. Damals war Whitney Houston, muss man aber ganz ehrlich sagen, wirklich schon einige Jahre nicht mehr auf der Bühne gewesen. Und das erste Konzert, was sie machte, war in St. Petersburg. Und das zweite war in Dubai auf der Rennbahn des Scheichs. So, und das hatte eben mein damaliger Freund organisiert. Es waren ungefähr 700 geladene Gäste mit einem 7-Gang-Menü. Ihre Schwester stand mit auf der Bühne. Ihre Tochter war noch sehr klein und sehr pummelig. Die war natürlich auch mit auf der Bühne. Und dann habe ich mit Whitney Houston in der Bar gesessen. Und für mich war die immer ein Hero. Sie ist ein Hero bis heute. Ich liebe ihre Musik. Ich liebe, was sie singt, wie sie singt. Und ihre tragische Geschichte berührt mich immer. Und ich war natürlich ein Riesenfan und hab sie dann, also abends, die ging dann auch ins Bett, ich weiß nicht, bis 12, nach 12 wurde ja da kein Alkohol mehr ausgeschenkt. Ich weiß, man hatte ihr da ein großes Glas hingestellt und hab mich dann aber auch verzogen, weil ich letztendlich mit dem Deal dort nichts zu tun hatte und auch nicht ihre Betreuerin war. Und morgens waren wir eben in diesem Jumeirah Beach Club, da gibt es zwei gleiche, also spiegelverkehrt quasi, gibt es Poolbereiche. Mhm. Die sehen genau gleich aus. Und das heißt, wenn die Sonne auf die andere Seite des Hauses geht, wusste ich auch nicht. So, und da habe ich eben mit Whitney Houston am Pool gelegen. Und komme ich jetzt darauf? Ach so, weil ich die danach nicht mehr gefunden habe, weil ich aber auf der falschen Seite war und völlig verwirrt war und so erst erfuhr, dass es diese komplett gleichen Ebenen Poolebenen. Ich glaube, auf der, keine Ahnung, 14. Etage oder so. Und da sah ich eben, wie ausgemergelt Whitney Houston war. Und ich habe echt Fotos davon gemacht. Ich habe so getan, als würde ich mich fotografieren, habe sie im Hintergrund. Es gibt davon zwei Fotos, wo ich mich dann auch eigentlich geschämt habe, dass ich dachte, warum machst du das? Und habe die dann aber trotzdem irgendwie behalten. Ich wüsste jetzt nicht, wo die sind.
Nur für dich.
Nur für mich. Mm. Wirklich nur für mich. So, dass ich mit dem Hero da war. Und natürlich war ich dann abends auf dem Konzert. Und sie konnte die hohen Töne da schon nicht mehr treffen. Die Schwester sang die Backing Vocals natürlich und sang dann auch die hohen Töne. Das war total klar. Und dieser ausgemergelte Körper stand dort. Und danach hat sie ja erst dann ihre Revival-Tour gemacht, wo man sie ausgebuht hat, wo die Leute so enttäuscht waren, wo sie ihr Geld zurück hatten oder bekommen wollten. Und das tat mir in der Seele weh. Da bin ich auch nicht mehr zum Konzert gegangen, weil ich dachte, den Abgesang, nein.
I Will Always Love You, Whitney Houston.
Und einer meiner Lieblingsfilme, Bodyguard.
Bodyguard.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I
1994 kamst du, Kathi Karrenbauer, in die Notaufnahme von Endemol. Also eine sehr erfolgreiche
Casualties, Notaufnahme, genau.
Ja, genau, in den Niederlanden lief die sehr erfolgreich. Ja. Und dann gab es aber, ich glaube, so vertraglich Stress jedenfalls. Es gab nur eine Staffel bei RTL, da gab es so Querelen. Dann warst du eine Zeit lang in verbotene Liebe und dann kam dieser Moment, der 7.7.97, das war, glaube ich, der Drehstart. 4.000 Frauen wurden gecastet.
Ja.
Und du hattest 10 Jahre lang fast die Rolle der Christine Walter in Hintergittern, der Frauenknast. Das wird momentan, meine ich, auch wiederholt.
Es wird immer wiederholt. Manchmal zur richtigen Sendezeit. Im Moment ist es um 22 Uhr montagsabends auf RTL.
Aber wie du schon sagst, es ist eine Kultserie gewesen. Ich glaube, Annette hat auch mitgespielt, oder?
Ja,
Annette
natürlich.
Frier.
Die ersten,
es haben,
haben ganz viele mitgemacht.
Also,
Dinesh Sude zum Beispiel, die jetzt eine eigene Serie gerade bekommt, einen neuen Brandenburg-Krimi dreht als Hauptfigur. Ach, da sind ganz viele Leute.
Also Orange is the New Black ist ja die Erfolgsserie, die dann über Netflix,
ja, das ist ein Nachfolger.
Genau, es ist so ein Nachfolger und die haben dich ja auch gebeten. Das weiß ich noch, das war überschnitt sich leider medizinisch mit einer Operation deiner Mutter. Du wurdest von Netflix eingeladen nach New York, glaube ich, um diesen Trailer auch zu machen.
Ja. Ich habe dann, also die Firma Granny hatte mich angefragt, ob ich die deutsche Werbung machen möchte für Orange is the New Black, weil die zu den Staffelstarts in allen Ländern immer einen Host hatten, also einen Menschen, der bekannt ist und der mit den Amerikanerinnen zusammen gedreht hat. Und da war mal auch mal die Idee, dass ich da vielleicht sogar einsteigen könnte, Staffel 7. Und das erste Mal, als ich da eingeladen wurde, habe ich das abgelehnt, weil meine Mutter eben eine Herzoperation vor sich hatte. Und ich hatte ihr gesagt, dass ich an ihrer Seite bleibe. Und dann habe ich in Deutschland gedreht tatsächlich. Und dann haben sie mich da reingeschnitten in diesen Knast.
Sie hatten im Gegenschuss. Ich glaube, das waren mehrere Millionen Klicks. Also es hat richtig,
Das ist richtig durch die Decke gegangen. Und das zweite Mal, da war dann keine OP, stand keine OP bei irgendjemandem an. Und dann bin ich nach New York geflogen und habe dann in den Originalstudios mit den Frauen gedreht. Und das war
toll,
großartig.
Das
war ein Erlebnis.
Ja. Ich versuche mir vorzustellen, wie es ist, als Schauspielerin in so einer Serie zu sein. Das erste Jahr, dann wird es verlängert. Das zweite Jahr, man merkt, es ist erfolgreich. Das dritte Jahr, das verfestigt sich. Es kommt so eine Fangemeinde und es wird plötzlich was Stabiles. Hast du theoretisch gedacht, es könnte jetzt für immer so weitergehen, weil es muss ja eine tolle Situation für dich gewesen sein. Du warst eine der wichtigsten Personen in dieser sehr erfolgreichen Serie.
Also ich glaube, ich muss dir da so ein bisschen den Zahn ziehen.
Zieh ihn mir.
Denn wir waren ja so ein bisschen unter ferner Liefen. Wir haben für die Grundy damals gearbeitet. Grundy Ufa hieß das und wir hatten nur Halbjahresverträge. Also da war nicht, oder machst du mal ein Jahr und dann machst du noch mal ein Jahr, sondern jedes halbe Jahr wurde neu entschieden, ob wir überhaupt weitermachen.
Also ihr hattet da gar keine Sicherheit?
Nein, man hatte überhaupt keine Sicherheit und es war wirklich in all diesen Jahren so neu zu entscheiden, bleibt man dabei, dann wurde man ein bisschen geködert natürlich auch und ich habe am Anfang mit einer Anfängergage zum Beispiel angefangen und die konnte ich 2 Jahre nicht nachverhandeln. Also deswegen wusste man ja nie, mache ich jetzt weiter, mögen die Leute einen noch. Aber der Erfolg war sofort nach der Ausstrahlung da. Die Leute liebten das sofort. Und deswegen wurde ich ständig verfolgt, ich wurde ständig angefasst, da schon. Leute wollten ein Autogramm, man war ja nicht vorbereitet darauf. Also ich habe gedacht, diese Figur, die ich spiele, sie raucht, sie verhaut Leute, sie ist eine Lesbe, also sie schläft mit Frauen, sie trägt das Herz wirklich auf der Zunge. Und am Anfang habe ich sehr brutale Dinge gemacht. Das war wirklich unschön im ersten halben Jahr und habe teilweise bin richtig ins Schleudern gekommen mit mir selber, weil ich dachte, ich reiße der jetzt hier die Ohrringe raus und verbrenne den Frauen die Hände, wenn sie nicht so, und das war wirklich brutal und ich bin auch ein sanftes Gemüt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe da oft drüber nachgedacht, auch vor allem, wenn mich dann wirklich kleine Kinder angesprochen haben, die das guckten, 6-Jährige, die mich dann angesprochen haben, gesagt, du bist doch die Walter. Und ich so, was, du, wie alt bist du denn? Ja, 6. Ich sage, warum guckst du abends um 8:45 Fernsehen? Und habe ja dann wirklich bei RTL angerufen, habe gesagt, das geht so nicht, Leute, warum gucken das 6-Jährige? Und dann sagten die, Karrenbauer, hast du sie nicht alle? Du meinst jetzt, wir sollen das ändern? Nein. Natürlich müssen die Eltern das ändern. Aber ich will einfach nur dazu sagen, ich weiß, worauf du hinaus willst, dieses Beruhigende, und es könnte immer so weitergehen. Nein, wir haben jedes halbe Jahr, standen wir mal auf der Kippe und es hieß, jetzt machen wir Pause, jetzt machen wir keine Pause, mal gucken, wie es weitergeht. Oh, jetzt wird umgebaut. Okay. Mal gucken, ob es noch jemand sehen will und ob die Quoten noch sind.
Diese Rolle ist ja für dich wahrscheinlich Fluch und Segen. Wie blickst du selbst auf diese Rolle der Christine Walter? Was ist das für dich? Ist das ein Wegbereiter? Ist das ein großer Schatten? Ist das eine Erinnerung?
Ich finde dieses Fluch und Segen immer so bescheuert. Fluch und Segen. So,
ich finde, das trifft es für viele Dinge ganz gut. Also möglicherweise nicht für deine Situation, aber ich finde, das ist eine sehr große Veranschaulichung, dass man von einer Sache sehr profitieren kann, sie einen aber auch irgendwie bedrückt oder erdrückt oder so.
Ja, ich finde dieses Fluch immer so schwierig, weil man doch entscheiden kann, ob man etwas tut oder nicht.
Aber man weiß
natürlich,
ja nicht
man
immer
ist nicht
vorher.
Vorbereitet. Genau, man ist nicht darauf vorbereitet. Also ich habe das nie als Fluch gesehen. Das Gesicht, was ich habe, habe ich. Und wenn andere gesagt haben, du passt nicht in die Rolle der Mutter von der und dem Mädchen oder so, dann verstehe ich das, wenn ich in mein Gesicht gucke, denn ich habe ja auch einen Spiegel. Also
was heißt das?
Also dieses Festgelegtsein, also der Fluch bezog sich bei mir immer nur darauf, oh, du hast das ganz lange gemacht, jetzt bist du Walter, so wie J.R. Ewing immer nur J.R. Ewing war, der Bösewicht bei Dallas, und der hat nie wieder andere Rollen gespielt.
Ich verstehe.
Ne, darum ging ja der Fluch, wenn man dann bei mir von Fluch sprach, Fluch oder Segen, und hast du danach keine Rollen mehr bekommen. Der Fluch, wenn überhaupt, ich war ein RTL-Gesicht. Und zu dieser Zeit, heute arbeiten alle übergreifend. Also wenn Sie heute bei RTL oder bei Sat.1 sehen, den können Sie auch morgen in der ARD sehen,
stimmt.
Oder im ZDF. Mhm. Damals war das aber anders. Wenn du für RTL gearbeitet hast, dann hat die ARD nicht mit dir gearbeitet.
Ja.
Und das ZDF schon mal gar nicht.
Und
Sat.1 schon mal gar nicht, weil das war die Konkurrenz.
Ja, genau.
Und so habe ich, nachdem wir eingestellt wurden, Ende 2006, habe ich keine Arbeit bekommen, weil ich ein RTL-Gesicht war.
Wahnsinn.
Und das hatte natürlich auch mit der Rolle zu tun. Mittlerweile war, wenn ich die besetze als Mörderin, dann weiß doch jeder, dass das die Mörderin ist. Was soll denn daran spannend sein? Und das ist etwas, was einen immer wieder verfolgt, klar, aber das hat auch was mit meinem Gesicht zu tun, mit meinem Typ. Ich werde jetzt 63, aber ich bin keine typische Oma. Ist einfach so. Ich habe viel zu viel Energie da mit der tiefen Stimme. Also man kommt nicht so sehr auf, oh, das ist die Oma von, sondern, und deswegen gibt es so wenig, leider so wenig Rollen auch für mich. Ich kann das ja nur immer wieder sagen. Kommen Sie mal zu meiner Lesung, sehen Sie mich live, dann werden Sie auch sehen. Mit dem Fischfurz bin ich ja unterwegs. Das Leben ist kein Fischfurz, Volume 1.
Deine Biografie, genau.
Genau. Ja, was heißt die Biografie? Ich habe ja mehrere Bücher geschrieben.
Das stimmt.
Das sind Kurzgeschichten aus meinem Leben, wahre Geschichten. Und das ist für mich auch nochmal so die Brücke, dass in meinem Leben es nicht ganz normal läuft, ganz oft, sondern ein bisschen aus dem Ruder läuft. Also man stürzt dann eben doch mit dem Ballon ab und überlebt es aber.
Du bist mit dem Ballon abgestürzt?
Ich bin mit dem Ballon abgestürzt.
Das habe ich nicht gelesen.
Ja, das ist in den Geschichten auch nicht drin, ja.
Wir sind mit dem Ballon abgestürzt?
Ja.
Um Himmels Willen.
Ja, mit dem Wasserstoffballon.
Das ist der Cliffhanger, den wir brauchen. Und quasi als Brücke zu deinem Vater hören wir jetzt Bellamy von Willy Forst. Ein Lied, das dein Vater an seinem letzten Geburtstag gesungen hat. Bellamy.
Ein kleines Liedchen geht von Mund zu Mund. Es ist beliebt und das hat seinen Grund, denn es besingt den Liebling vieler Damen, die ihm zuliebe fielen aus dem Rahmen. Gott Amor selber hat es komponiert, hat es den schönen Frauen dediziert, und weil's bezaubernd klingt und süß singt man in ganz Paris. Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy.
Das war Bellamy. Willy Forst, und wir widmen es Dieter Karrenbauer, der jetzt vielleicht...
Der hat zugehört.
Ja, der hat zugehört.
Der hat zugehört. Der hat an seinem letzten Geburtstag, er ist ja auf Ansage gestorben. Der hat mir 5 Wochen vor seinem Tod, hat er mich begrüßt, hat er im Bettchen gelegen, das hatte er sonst nie. Er war immer angezogen, wenn ich kam, wenn ich ihn abholte. Und da lag er im Bett und sagte, Kathi, weißt du was, ich muss sterben. Dann sag ich, ja, müssen wir ja alle, Papa. nee, nee, ich muss jetzt sterben. Und von da an ging das Sterben los, tatsächlich. Aber auch in Gesprächen, mir war ganz wichtig, dass wir darüber reden. Denn die Schwestern hätten das lieber so ein bisschen totgeschwiegen und haben gesagt, nee, jetzt nicht, ach Herr Kachenbauer, Sie müssen doch jetzt gar nicht sterben. Und ich immer, doch, reden wir über das Sterben, wenn mein Vater darüber reden möchte. Weil es mir auch ganz wichtig war, dass er diesen Abschied nehmen darf, so wie er das kann, wie er das möchte.
Absolut.
Und er wollte unbedingt 100 werden, jetzt ist er nur 93 geworden, aber auch das, diese 93 waren dann irgendwann die Etappe. Und dann kam eben sein Geburtstag und eigentlich war er nicht gut drauf. Und trotzdem begrüßte er mich fröhlich. Und dann hatte ich eine Überraschung für ihn. Ich habe den Milan dazu geholt. Der spielte mittwochs ganz oft im Haus Quetschkommode. Und da wollte ich ihn überraschen. Und mit ein paar Freunden, die kamen dann auch. Und dann habe ich ihn im Rollstuhl hochgebracht. Und dann sah, hatte ich eine 93, eine große. So, und dann spielte Milan. Und weil mein Vater nicht mehr essen konnte und nicht mehr schlucken konnte, hatte ich natürlich trotzdem Kuchen für die Gäste. Und dann habe ich ihm ein Stückchen Kuchen gegeben. Und da hat er dann die Gabel in diesen Kuchen und sich ein Stück in den Mund gesteckt. Und dann fing der Milan an, Bellamy zu spielen. Und mein Vater liebt dieses Lied. Und dann fing er an mitzusingen und hatte jetzt immer dieses Stück, was er zwischendurch, das einzige Stück, was er in den letzten Wochen gegessen hat, hatte er jetzt im Mund beim Singen. Und ich hatte so Panik, dass er sich verschluckt und jetzt gleich stirbt. Weil er sich verschluckt und hat dann wirklich mümmelnd Bellamy gesungen. Und ich habe das aufgenommen für mich als Erinnerung. Und ganz oft, also mir kommen jetzt auch die Tränen, weil diese Erinnerung, ich habe ganz viele seiner Texte aufgenommen. Er hat mir ganz viele Ratschläge gegeben. Er hat mir Weisheiten mit auf den Weg gegeben. Und ganz oft habe ich die aufgezeichnet. Und es ist so ein Trost. Und das Schönste, was er mir schenken konnte, am Ende war, dass er einen Tag vor seinem Tod, ich saß an seinem Bett und er streichelte meinen Arm und sagte, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und ich sagte, ja, das weiß ich, Papa. Und der Mensch, der so sparsam mit Komplimenten war und lieb mit Liebesbezeugung, hat mir eins der schönsten Geschenke gemacht, mich wissen zu lassen, dass er mich liebt und nicht ängstlich zu sein mit diesen Worten,
schön,
die manchmal so große und wichtige Worte sind. Und wir sollten auch, ich habe viele Freunde zu Grabe getragen und mir war immer eines ganz wichtig. Ich will nicht vergessen zu sagen, ich hab dich lieb, weil am Ende bleibt vielleicht nur noch das.
Oh Gott.
Ja, so ist das. Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy.
Er hatte Glück, dich als Tochter zu haben. Ihr hattet 50 Jahre so gut wie keinen Kontakt. Ja. Und du hast ihn sozusagen im fliegenden Wechsel übernommen von der Stiefmutter, die dachte, sie geht mal kurz ins Krankenhaus, ihr ging es nicht gut, der damaligen Ehefrau deines Vaters. Und die ist nun innerhalb kürzester Zeit gestorben, weil sie zwei sehr aggressive Krebsarten hatte, ohne es zu wissen.
Ja.
Und jetzt hattest du da deinen Vater und ihr hattet eigentlich, und das ist eine Sache, bei der ich auch wirklich sage, Hut ab. Und ich weiß gar nicht, es geht jetzt gar nicht nur um Anerkennung, sondern auch um so eine Bewunderung, weil es kostet unglaublich viel Kraft. Das wissen wahrscheinlich die meisten Menschen, die jetzt zuhören, sich um kranke Menschen zu kümmern.
Ja,
es kostet, und dann muss man erstmal ein Verhältnis auch herstellen. Es gibt ja auch viele Menschen, das möchte ich auch dazu sagen, die mit ihren Eltern überkreuzt liegen, wo man das nicht hinkriegt. Und wo man es auch nicht mehr hinkriegen soll und hinkriegen wird. Ne? So. Nun bist du eine Seele. Wir lernen uns ja auch gerade erst kennen. Wir hatten ein Interview vor ein paar Tagen und das war es eigentlich. Ich habe natürlich von dir gelesen und über dich gelesen. Ich weiß natürlich, wer du bist. Aber ich glaube, mir ist vielleicht nie ein Mensch begegnet, der sich so sehr um andere Menschen kümmert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Menschen, denen du was bedeutest, sich schon immer Gedanken machen, weil du bist wie so eine Vitamintablette, die man in so ein Wasserglas wirft. Man hat schon so ein bisschen Angst, dass du dich auflöst im Leben der anderen, um für sie da zu sein.
Aber Bettina, und ich glaube, das haben wir als Schnittstelle, nur von dem wenigen, was ich von dir wirklich weiß und höre, ist hinsehen statt wegsehen.
Ja.
Und wir sind Menschen, die sehen hin. Und bei bestimmten Situationen kann man, wenn man hingesehen hat, nicht mehr wegsehen.
Das ist richtig. Ne? Und trotzdem weiß ich nicht, ob ich das geschafft hätte. Du hast deinen Vater nach Berlin geholt. Du hast ihn die letzten 6,5 Jahre fast täglich.
Wenn ich habe ihn wenn fast täglich gesehen.
Wenn du es irgendwie erübrigen
abgeholt,
konntest.
Immer.
Du hast dich so gekümmert.
Ich habe mich vor allem gesorgt.
Wenn dein Lieblingsrestaurant abgebrannt ist, dann richtest du ein Spendenkonto ein. Wenn die Frau von Heinz Hönig hier in Berlin ist, weil Herr Hönig hier operiert wird und sie mit ihren kleinen Kindern hier ist und nicht weiß, wo sie ist, so, dann sammelst du Geld, damit die im Hotel schlafen kann. Und wenn nicht genug Geld zusammenkommt, dann zahlst du es. Du, die selbst nicht besonders viel Kohle hat. Also es ist schon so, dass du dich sehr, sehr, sehr engagierst. Ich hoffe, dass dir das genug Liebe auch zurückgibt. Das hat meine Mutter immer gesagt, die Liebe, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Tut sie das?
Das Geben ist so schön. Ich habe das Nehmen nie gelernt. Das war eine große Herausforderung. Aber das ist auch in der Zeit mit meinem Vater zum Beispiel, habe ich gelernt, dass ich auch nehmen können muss und nehmen lernen muss.
Sonst wärst du verschwunden.
Sonst wäre ich verschwunden.
Ja.
Und jetzt nehme ich diese Geschichte als dankbare, versöhnliche Geschichte für mein Leben an, weil ich hätte nie diesen wunderbaren Menschen kennengelernt, wenn ich mich nicht getraut hätte, da auch einzutreten. Und ich konnte ihn einfach nicht allein lassen. Er war mir dann doch zu wichtig, als dass ich ihn hätte hängen lassen können. Und als ich gesehen habe, wie die Familie seiner Frau dann doch auch Sachen aus dem Haus entfernt hat, die ja eigentlich als Erbe an ihn gegangen wären, wo sie noch mit warmer Hand wahrscheinlich verschenkt hat, ihren Schmuck, ihre dann aber auch Bilder und Teppiche und Dinge, die sie auf Reisen mitgenommen hatten. Und als ich ihn dann eigentlich in sein Haus nicht zurückbringen mochte und auch nicht konnte, und das irgendwann doch getan habe, weil er gesagt hat, er hat es wirklich verlangt, bring mich in mein Haus. Und dann kam er in das Haus und die Teppiche waren nicht da und Bilder waren von den Wänden genommen. Das sahst du ja, weil die Rahmen Spuren hinterlassen hatten. Und dann sagte er, bring mich in mein Büro. Und dann saß er in seinem Büro, guckte auf alles, guckte mich an und sagte, du rauchst doch, damals habe ich ja noch geraucht. Ich sag ja, dann hast du auch ein Feuerzeug. Dann sag ich, ja, Papa. Weißt du was? Wir zünden die ganze Scheiße jetzt hier an. Und da habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Weil eines, Papa, werden wir in diesem ganzen Leben nicht tun. Wir sind nicht feige. Wir hauen nicht ab. Das tun wir nicht. Hat er gesagt, dann bring mich jetzt zurück. Und das habe ich gemacht. Und ich denke so oft, wenn mein Vater sagte, das ist auch die Generation, ich bin zufrieden. Ach, Kathi, ich bin doch zufrieden. Da habe ich gedacht, wenn ich da hinkomme, dass ich eines Tages fühle, ich bin zufrieden, dann habe ich wirklich was geschaffen in diesem Leben. Und das hat nämlich mit Frieden zu tun.
Und das stimmt. Es ist schön, dass das jetzt zum Schluss noch ein bisschen Platz bekommen hat. Ich möchte Sie auffordern, oder wahrscheinlich haben Sie von sich aus schon den Wunsch, ein bisschen mehr zu erfahren. Also Kathi hat mehrere Bücher geschrieben. Es gibt einen ersten Gedichtband, Die Freiheit nehme ich mir. Es gibt dieses Buch, das ist auch nicht ganz neu. Das ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre alt. Ich wollte einen Hund. Jetzt habe ich einen Vater.
Ja.
Das ist 2 Jahre. Ja. Aber das kann man nach wie vor
geht's um kaufen. Die Demenz
Genau. Da lebte dein Vater noch, also das ist sozusagen noch eine Open-End-Geschichte, die aber sehr schön beschreibt, wie ihr euch gefunden habt und die Situation, die du mit ihm erlebt hast.
Das die Leben aber auch ein bisschen ein Ratgeber sein soll für Menschen, die feststellen, dass jemand, der in der Familie ist, an Demenz erkrankt und das können sogar Kinder sein und Jugendliche.
Das Leben ist kein Fischfurz, ist Teil 1 meiner
Kurzgeschichte.
Kurzgeschichtenbiografie. Ich will dieses Wort trotzdem da noch so ein bisschen reinschmuggeln.
Ja.
Es wird bald eine Fortsetzung geben. Und es gibt Lesungen jetzt im November. Wir wissen noch nicht genau, wie viele es sein werden, aber die Informationen bekommt man über Instagram. Es sind 4 Lesungen, hast du gerade in die Luft gehalten. Mhm, aber vielleicht werden es ja doch noch mehr, könnte ich mir gut vorstellen. Und wenn man nicht auf Insta ist, kann man es über den Verlag erfragen.
Ja, über den Novum Verlag kann man das gerne erfragen. Okay. Und natürlich über meine Kanäle immer.
Okay, vielen herzlichen Dank. Guck mal, einen Song haben wir noch übrig.
Der Yuki streckt sich.
Roger Cicero.
Ach, schön. Damit verbinde ich wirklich auch ganz, ganz viel. Wir haben damals, es gab eine Kinderserie, die wir synchronisieren sollten in Hamburg. Und da ist leider aus diesen Früchten und aus diesen, also ich war Madame Pflaume und ich weiß nicht, wen Roger gesprochen hätte, aber ein toller, toller Mensch, fantastischer Musiker. Und ich habe seine Lieder immer gehört, nicht nur als er gegangen ist, sondern wenn Freunde gegangen sind, weil es mich aufgebaut hat. Und er hat einen Song für seinen Vater, der damals gestorben ist, geschrieben. Und den hören wir jetzt.
In diesem Moment, Roger Cicero, liebe Kathi, ich danke dir sehr für die Offenheit und auch für das Vertrauen und dass du, dass du dein Herz so sehr geöffnet hast. Also vielen Dank für die drastischen und die sehr emotionalen und schönen und teilweise auch sehr lustigen Geschichten. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung und danke für die große Mühe, die du dir gemacht hast in der Vorbereitung. Sehr gerne. Und natürlich, ganz wichtig. Tschüss.
In diesem Moment geht irgendwo die Sonne auf, nimmt dein Schicksal seinen Lauf. Erlöscht irgendwo ein Stern, scheint das Glück unendlich fern. Werden Zwillinge geboren und Liebeslügen geschworen. Werden Hoffnungen zerstört und ein Gebet erhört.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.